Ihr Lieben, ich möchte euch heute in der Predigt mitnehmen in das, was Gott tut, wie Gott Menschen in Bewegung setzt und auch uns in Bewegung setzen will. Seit ich beim Kinderwerk Lima arbeite, habe ich ja einen Horizont ein bisschen weiter raus als Deutschland. Wir haben Schulen in Südamerika, in Peru und Paraguay und auch eine in Burundi in Afrika. Und das ist immer wieder spannend zu sehen, was Gott tut. Wie Gott Menschen in Bewegung kommen, wie sie verändert werden und wie große und kleine Wunder passieren. Gott setzt Menschen in Bewegung und das war eigentlich immer schon so. Wenn man in die Bibel schaut von Anfang an, wenn Menschen Gott begegnet, kommen sie in Bewegung. Da passiert was. Abraham zum Beispiel, Gott sagt zu ihm, geh raus aus deines Vaters Haus, ich zeige dir ein Land, wo du hingehen sollst. Und Abraham geht. Mit Mose kommt ein ganzes Volk in Bewegung. Durch die Könige, durch die Propheten, immer wieder. Menschen kommen in Bewegung, da passiert was, weil sie Gott begegnen. Auch im Neuen Testament. Zum Beispiel die Fischerbrüder Simon und Andreas, die waren einfach bei der Arbeit, haben ihre Netze geflickt und geputzt. Jesus begegnet ihnen, er sagt, kommt und folgt mir nach. Auch wieder Bewegung, folgt nach, bewegt euch. Sie folgen Jesus nach, lassen ihre Netze liegen und es beginnt ein völlig neues Leben. Es sind auch so kleine Anekdoten in der Bibel, die werden so beiläufig erzählt, wie die Frau am Jakobsbrunnen. Die geht zu einer Uhrzeit an einen Brunnen, um Wasser zu holen, wo sonst niemand hingeht. Das macht man dort nicht zu der Zeit. Sie will allein sein, ganz offensichtlich. Sie möchte niemand begegnen. Und dann trifft sie auf Jesus, sie reden miteinander und sie kommt in Bewegung und rennt plötzlich in das Dorf rein, zu den Leuten hin, von denen sie eigentlich gar nichts wissen wollte und sagt, sie sollen alle kommen, weil da draußen am Brunnen, den müssen sie kennenlernen. Wahnsinn, Gott setzt Menschen in Bewegung und das ist überhaupt kein Zufall. Das ist schon immer, was Gott tut, wenn man ihm begegnet. Ich glaube, es geht im christlichen Glauben gar nicht darum, dass man halt einen Standpunkt hat, einen theologischen Standpunkt und den vertritt und irgendwann mal zu einer Reife kommt, wo man dann einfach weiß, jetzt habe ich es geschafft. Sogar Paulus schreibt, dass er es noch nicht ganz begriffen hat im Römerbrief. Das fand ich erstaunlich. Wir sind immer am Lernen, immer in Bewegung. Und letztlich ist das Christsein kein Standpunkt, keine Dogmatik, sondern es ist eine Person, es ist Jesus Christus selber, dem wir nachfolgen. Jörg Albrecht, das ist ein Prälat der Württembergischen Kirche, der hat es so gesagt, die Hauptaufgabe von Gemeinde ist es, Menschen hervorzubringen, die den Rest ihres Lebens in Bewegung sind, weil sie Jesus folgen, von ihm lernen, im Blick auf ihn leben, von ihm abhängen, sich in allem, was sie tun, an ihm orientieren. Er redet da von Gemeinde. Das ist wirklich weltweit Gemeinde. Da, wo Menschen zusammenkommen, wo Christen beten, wo Christen Bibel lesen, da kommen sie in Bewegung und das ist ein lebenslanger Prozess. Viele Christen glauben ja, das Ziel des Lebens ist es, sich zu bekehren, einmal an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, ja, ich möchte mit Jesus leben, ja, ich möchte Gott in mein Leben reinlassen, ich möchte mit ihm leben. Das wäre das Ziel des Lebens. Das ist ein wichtiges Ziel, aber das ist nicht der Schlusspunkt, das ist ein Doppelpunkt. Wenn wir dahin kommen, dann beginnt das Leben erst richtig. Da beginnt es erst richtig spannend zu werden, wenn wir mit Gott in diesem Leben unterwegs sind. Wir sollen in Bewegung kommen. Paulus macht es auch deutlich. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie zu ihm gehören sollen. Wir sollen zu Gott gehören. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Das bedeutet, wenn wir wirklich zu Gott gehören, werden wir auch verändert. Unser Wesen wird verändert. Wir kommen in Bewegung, auch unser Charakter, unser ganzes Sein. Wir verändern uns und das ist ein lebenslanger Prozess. Es ist keine Statik. Es geht nicht darum, einen Standpunkt zu haben, auf dem man beharrt, sondern immer dran zu bleiben an Jesus. Im Theologiestudium habe ich viele Professoren getroffen, die hatten einen Standpunkt. Die hatten eine klare Meinung. Einer hat mal gesagt, Jesus, Paulus und ich, wir sind der Meinung, dass. Dachte, oh cool. Irgendwann habe ich dann festgestellt, die hatten wohl eine Meinung und eine Lehre, aber sie sind Jesus nicht nachgefolgt. Das Eigentliche haben sie verpasst. Wir sollen aber Jesus nachfolgen. Und das war schon immer Gottes Plan, dass er Menschen in Bewegung setzt in der Nachfolge. Er hat meiner Meinung nach gar nicht so ein großes Interesse daran an Menschen, die sich selber für gerecht halten und heilig und glauben, sie wären fertig. Damals, die Menschen, die das geglaubt haben, das waren die Pharisäer. Das waren die größten Feinde von Jesus. Die haben ständig gegen ihn gekämpft. Sondern Gott will Menschen, die ihm nachfolgen. Er schaut nicht auf die Frömmigkeitsskala, wie weit wir schon da oben sind, sondern er schaut danach, ob wir in Bewegung sind, ob wir weiter dranbleiben, ob wir bereit sind, weiterzugehen mit ihm. Jesus hat ziemlich am Ende, als er hier war auf der Erde, den Missionsauftrag an seine Jünger mitgegeben. Das sind die letzten Worte, die aufgeschrieben wurden, die Jesus gesagt hat. Und das sagt er zu ihnen, geht hin in alle Welt und machet die Völker zu, sehr gut, Bibelkunde 1, zu Jüngern. So hat es der Luther übersetzt, aber eigentlich steht da Folgendes. Ich habe ja mal Griechisch gelernt, musste ich lernen, muss ich ja lohnen, deswegen schreibe ich das jetzt dahin, dass ihr auch was davon habt. Also das steht im Urtext, Mathetes heißt es. Und das hat der Luther mit Jünger übersetzt. Macht zu Jüngern, sagt Jesus. Aber das bedeutet eigentlich, Macht zu Lernenden. Jesus sagt nicht, macht sie zu Menschen, die dogmatisch alles richtig verstehen und alles richtig machen, sondern er sagt, geht hin und lasst sie lernen, so wie ihr selber gelernt habt. Das steht dahinter. Die Jünger Jesu waren einfach seine Schüler, nichts anderes. Er war der Rabbi, sie waren seine Schüler. Sie waren Lernende. Und er hat sie ausgebildet und dann gibt er ihnen den Auftrag und jetzt seid ihr dran, geht hin und macht andere zu Schülern, damit sie lernen. Damit sie lernen von euch, was ihr von mir gelernt habt. Also es geht darum, von Jesus zu lernen und das tun wir ein Leben lang. Manche sagen ja, warum muss ich nur was lernen, ich bin ja schon alt. Und andere sagen, ich habe ja Abitur, ich habe es ja schon. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, von Gott zu lernen. Und das ist immer spannend, jeden Tag neu. Man wird nie fertig damit. Und es bleibt deswegen auch immer interessant. Jesus hat auch gesagt, es gibt so gewisse Hürden, die man überwinden muss, wenn man mir nachfolgen will. Und da hat er zum Beispiel im Lukas-Evangelium steht es Folgendes gesagt, wenn jemand mein Jünger, also mein Schüler oder meine Schülerin sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das hört sich jetzt ziemlich krass an, finde ich. So, also als ob Jesus seinen Nachfolgern, seinen Schülern versprochen hätte, sie hätten ein Leben voller Leiden. So hört sich es gerade an. Das muss man richtig verstehen. Es geht in dieser Bibelstelle um die Nachfolge, dass wir Jesus nachfolgen. Und mit diesem Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen, da meint er damit, da wo mein Wille und Gottes Wille sich kreuzen und man sich entscheiden muss, welchen Weg gehe ich, da sind wir als seine Schüler und Schülerinnen aufgefordert, Gottes Weg zu gehen und unsere Wünsche zu begraben. Das ist ganz klar. Drunter macht er es nicht. Also er sagt, ich bin der Lehrer, ihr seid die Schüler und deswegen gilt das, was ich sage. Und das bedeutet Nachfolge, dass wir bereit sind, wirklich Jesus nachzufolgen, auch wenn wir manchmal es vielleicht gerne anders hätten. Es ist also kein seliges Schweben auf einer rosa Zuckerwattenwolke, wenn wir als Christen leben und Jesus nachfolgen. Aber er hat es uns möglichst einfach gemacht und ich habe da ein kleines System mitgebracht, wie Jesus uns das ermöglicht, ihm nachzufolgen, auch wenn die Herausforderungen kommen. Also der Pfeil von links nach rechts, der zeigt uns die Einladung, die Annahme Gottes, man könnte auch sagen, die Liebe, die Gott uns schenkt. Je weiter der Pfeil nach rechts geht, desto größer ist die Annahme, die Liebe, die Gott für uns hat, die wir spüren dürfen. Der Pfeil von unten nach oben ist die Herausforderung, die Gott uns gibt. Je weiter der Pfeil nach oben geht, desto höher und stärker ist die Herausforderung. Und in diesem Feld rechts oben, wo wir uns von Gott eingeladen und geliebt wissen und wo uns herausfordert, da entsteht Nachfolge. Da ist dieses Leben, das Gott vorgesehen hat für uns als Christen, wie wir leben sollen. In der Nachfolge von Jesus, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und das war schon immer so, und das lernen wir auch, wenn wir in die Bibel schauen, wie Jesus mit seinen Schülern umgegangen ist. Er hat sie immer wieder vor Herausforderungen gestellt und hat ihnen auch immer wieder gesagt, wie geliebt sie sind und wie wertvoll. Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben vom Uli, da geht es ja darum, dass der Jesus begegnet den Jüngern auf dem See. Und davor wird berichtet, wie die Speisung der 5000 war. Da waren 5000, da waren nur die Männer gezählt, es waren viel mehr Menschen insgesamt. Die haben Jesus einen ganzen Tag lang zugehört, wie er gepredigt hat. Und dann hatten die Hunger und die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Jesus, die Leute haben Hunger. Und dann sagt Jesus, ja, dann gebt ihnen doch was zu essen. Er sagt nicht, ja, jetzt mal aus dem Weg, ich mache das schon, sondern er stellt sie vor eine Herausforderung. Und dann sammeln sie, haben 5 Brote, 2 Fische. Und dann sagt Jesus, ja, okay, fangt an zu verteilen. Und sie verteilen und es hört nie auf. Das geht einfach nicht aus. Und es bleibt sogar noch viel übrig. Und da erleben die Jünger in der Herausforderung, wie sie von Gott getragen werden. Aber sie mussten es tun. Es ging nicht ohne sie. Er wollte es nicht ohne sie machen. Er hat sie herausgefordert. Und das ist das, was Jesus mit uns auch tut als Christen. Er sagt nicht, geh mal auf die Seite, ich mache alles, sondern er sagt, jetzt bist du dran. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir im Team bei ihm. Und er stellt uns auf den Platz. Und er sagt, okay, du bist Stürmer, du bist Verteidiger, du bist Torwart. Alle sind auf dem Platz. Keiner sitzt auf der Tribüne und schaut zu. Alle machen mit. Und ich bin bei euch. Ich unterstütze euch, aber ihr macht was. Das ist das, wo Nachfolge geschieht, wo wir als Christen Gott erleben. Und das lesen wir auch und lesen wir raus aus dieser Geschichte, die wir gehört haben, Petrus auf dem See. Also, folgendes ist ja eigentlich verrückt, gell? Die Jünger sind im Boot, waren Fischer dabei, die sind erfahrene Leute, die kennen sich aus, sind in der Nacht unterwegs, es kommt ein Wind auf, Wellen, sie haben ein bisschen Angst vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und dann sehen sie plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zugehen. Das ist Jesus, kriegen sie raus. Zuerst haben sie Angst, dann sagen sie, ist Jesus. Und dann, der Petrus, der war ja immer ein bisschen vorlaut, der hat dann gesagt, Herr, wenn du das bist, dann lass mich zu dir kommen. Er wollte das jetzt auch ausprobieren. Und spannend ist für mich, dass Jesus nicht gesagt hat, ja, dann mache ich es ihm einfach, ich mache mal den See ganz glatt und mache mal ein bisschen Licht an, dass er was sieht, sondern er sagt, ja, komm. Und er muss raus und muss glauben, dass es funktioniert. Und diese Herausforderung hat er jetzt. Und der Petrus geht und es geht auch ein paar Schritte gut und dann sieht er die Wellen, bekommt Angst, vertraut nicht mehr und geht unter. Was lernt er in dieser Geschichte? Er lernt, wenn ich nicht auf Jesus schaue, dann geht's nicht. Wenn ich keinen Glauben mehr habe, geht's nicht. Und er lernt auch, selbst wenn ich versage, ist Jesus für mich da und er rettet mich. Das war ein Riesen-Learning, wie man heute so neudeutsch sagt. Es war sehr wichtig. Jesus bereitet seine Jünger durch diese Geschichten vor auf das, was kommen wird. Auf die Stürme, die noch kommen werden. Und er macht es auf eine Art, die extrem gut ist. Und so will er uns auch anleiten. Nehmen wir mal an, er hätte es anders gemacht. Also er hätte ihn nicht eingeladen, er hätte ihm nicht seine Nähe gezeigt, nicht seine Liebe und er hätte sie auch nicht herausgefordert, die Jünger. Das wäre dann so gewesen. Also gleiche Geschichte, die sind auf dem Wasser, Jesus kommt entgegen, Petrus sagt, Herr, wenn es du bist, dann sagt Jesus, ach, bleib sitzen, Petrus, bleib sitzen. Bleibt alle sitzen, macht am besten gar nichts. Mit euch kann ich eh nichts anfangen. Und ehrlich gesagt, ich kann euch ja auch gar nicht richtig leiden. Ja, was wäre dann passiert? Die wären ziemlich gleichgültig geworden, oder? Die hätten gesagt, ja, mit Jesus, das ist echt langweilig mit dem. Da passiert nichts. Er kann uns auch gar nicht leiden. Lassen wir es einfach. Was passiert in christlichen Kulturen oder Kirchen, wo das gepredigt wird, wo die Leute nicht hören, dass sie von Gott geliebt sind und dass sie Gott herausfordert, dass sie ihm nachfolgen sollen, dass es in ihrem Alltag Gestalt annehmen soll, was sie glauben. Diese Menschen werden gleichgültig dem Glauben gegenüber. Da ist ja nichts los, brauche ich nicht. Und leider ist das Bild, das viele haben, die nicht das Vorrecht hatten, Jesus kennenzulernen. Die glauben, dieses Christsein ist total langweilig. Da passiert nichts. Man muss halt irgendwelche Rituale machen, aber es ist so langweilig. Das Schlimme ist für mich, die sind ja gar nicht so weit weg von diesem spannenden Leben, das Gott uns geben will. Aber sie schaffen es trotzdem nie. Das ist eine Tragödie. Sie sind vielleicht äußerlich noch so ein bisschen christlich, aber es bewegt sie nicht. Es erreicht ihr Herz nicht. Und es ändert nichts für sie. Und das ist echt schlimm. Aber so ist Jesus nicht. Nehmen wir mal an, er hätte eine andere Methode verfolgt, die da oben. Also ganz wenig Zuwendung, ganz wenig Liebe und riesige Herausforderung. Wäre ja auch möglich gewesen. Wie hätte das ausgesehen? Also die Jünger sind im Boot und es schaukelt und ein Wind kommt und Wellen und alles. Und Jesus sagt, ach komm, das ist doch kein Sturm, ich mache mal einen richtigen Sturm. Und er lässt richtig toben. Und der Wind pfeift rum und sogar die erfahrenen Fischer kriegen es mit der Todesangst zu tun. Jesus kommt ihnen entgegen und schreit, raus jetzt mit euch aus dem Boot, alle raus. Und die haben so Schiss, die klammern sich fest, keiner will rausgehen. Und er macht so einen Druck, bis letztlich der Petrus sagt, ja, ist ja gut, ich komme ja. Er macht einen Schritt raus und geht sofort unter, weil er so viel Angst hat. Die Herausforderung ist so riesig und Jesus zieht ihn raus und schreit ihn an und sagt, was ist mit dir los, Petrus? Du bist so eine Pfeife, echt. Er schmeißt ihn ins Boot rein, Petrus weint und dann schreit Jesus, und jetzt die anderen, Jakobus, du bist der Nächste und so weiter. Ja, ihr wisst schon, ein Riesendruck, aber keine Annahme. Jesus wirkt dann wie ein Feind von ihnen. Die haben Todesangst, sind völlig überfordert, es funktioniert überhaupt nichts. Wozu führt sowas? Das führt zu Stress, Riesenstress und Scham, weil man es nicht schafft. Und leider gibt es auch Christen, die so ihren Glauben leben. Die glauben, sie müssten perfekt sein, sie müssten alles richtig machen. Die legen sich ganz viele Gebote auf und sie merken, es geht gar nicht, sie schaffen es nicht. Sie scheitern immer wieder, sagen zum 100. Mal habe ich es wieder falsch gemacht, dabei wollte ich es doch richtig machen und jetzt wieder, was bin ich doch für eine Pfeife, wie muss Gott mit mir unzufrieden sein? Sie können es gar nicht mehr glauben, dass Gott sie annimmt. Dass Gott sie liebt, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist für ihre Schuld. Natürlich strengen wir uns an, aber Jesus hat nie davon geredet, dass wir perfekt sein müssen und fehlerlos, damit wir zu ihm gehören dürfen. Seine Jünger waren alles andere als perfekt, aber was sie getan haben, sie sind bei Jesus dran geblieben. Sie haben nicht aufgegeben und sie haben das erfahren, wie sie trotz allem geliebt sind. Wie sieht der letzte Bereich aus, also völlige Annahme, aber keine Herausforderung. Also, alle sind wieder im Boot, Jesus kommt, er sieht, oh, es ist schon ziemlich windig und er stellt den Wind ab. Und es schaukelt auch, also macht er die Wellen platt. Alles ist schön ruhig, es ist dunkel. Er sagt, ja, mit ein bisschen Farbe wäre es noch schöner, macht den Sonnenaufgang an. Dann steigt er ins Boot rein, setzt sich zu Petrus, legt den Arm um ihn und sagt, ach, Petrus, du bist ja so ein toller Kerl. Und was aus dir alles noch werden wird. Und sie schippern in den Sonnenaufgang und alles ist so schön. Was wäre aus diesem Petrus geworden? Ein fauler Sack, würde man sagen. Also einer, der auf jeden Fall Jesus nicht nachgefolgt wäre, sondern er hätte erwartet, dass Jesus alles für ihn tut, dass Jesus ihm nachfolgt. Es gibt Christen, die erwarten das. Die sagen, ja, ich bete ja und jetzt muss Gott aber mir Wohlstand schenken und Gesundheit und ein schönes Leben und brave Kinder und alles, was ich mir wünsche, dafür ist Gott jetzt da. Sie vergessen aber, dass Jesus sagt, man soll ihm nachfolgen und erwarten, dass Jesus ihnen nachfolgt. Gott soll alles für sie tun und sie möchten ihn gern konsumieren und sie erwarten, dass sie Wunder und Zeichen erleben und Gottes Größe, weil Gott ist ja so gut, aber sie kommen nicht in Bewegung. Ja. Und was ich schlimm finde, sie werden im Sturm auch nicht verstehen, warum dieser Sturm jetzt kommt. Das ist komplett gegen ihren Glauben. Warum schickt Gott ihnen jetzt einen Sturm? Gott ist doch dafür da, um sie zu segnen und nicht um einen Sturm zu schicken. Sie werden untergehen. Ich habe einen getroffen, der hat zu mir gesagt, ja, meine Schwester, die hat morgens hat die stille Zeit gemacht, die hat in der Bibel gelesen und gebetet und dann ist sie mit dem Fahrrad gefahren und hat ja einen Unfall. Wie kann Gott sowas zulassen? Da habe ich gesagt, ja, ist der Glaube an Gott sowas wie eine Versicherung, dass uns nichts mehr passiert? Oder wie verstehst du den Glauben? Wir leben hier in dieser Welt und es werden immer Stürme kommen, immer. Private Stürme, aber auch politische, globale. Wir sind in einer Welt, wo wir das gerade ganz stark erleben, wie Stürme aufziehen, wie Bedrohungen aufziehen. Das ist so. In dieser Welt ist es so. Das ist völlig normal. Und auch wir Christen sind da nicht rausgenommen. Aber Gott stellt uns vor diese Herausforderung, die er uns stellt, um uns wachsen zu lassen, um uns zu stärken. Wie Bäume im Sturm, die werden dadurch stärker. Die Wurzeln werden stärker. Das Holz wird stark, die halten was aus. Und Gott mutet uns das auch zu. Aber was wir nie vergessen dürfen, er ist mitten dabei. Er ist mitten dabei und er zieht uns raus aus der Not, wenn wir untergehen, und führt uns durch dieses Leben durch, wenn wir an ihm dranbleiben. Viele würden gern Wunder erleben und sagen, ja, damals ist das geschehen, in der Apostelgeschichte liest man davon oder als Jesus gelebt hat, aber heute, wir werden Wunder erleben, wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen. Ich werde nachher gleich ein paar Beispiele erzählen, die ich erlebt habe aus unserer Arbeit. Wir werden nicht diese Wunder erleben, wenn wir einfach nur im Boot sitzen bleiben, sondern wir gehen raus und stellen uns den Herausforderungen und dann erleben wir Wunder. Anders geht's nicht. Und das ist so ein spannendes Leben, wirklich. So spannend. Jesus sagt, wir sollen das Salz und das Licht für diese Welt sein. Und das sind wir, wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, wenn wir reingehen in den Sturm und uns es wagen, Schritte zu tun, übers Wasser zu gehen, weil uns Gott diesen Auftrag gibt. Das ist wichtig, dass Gott uns den Auftrag dazu gibt. Und dann passiert es. Und ich habe riesige Lust auf so ein Leben, auf so ein pralles Leben mit Jesus, auf das, was Gott tun will. Ein paar Beispiele habe ich jetzt, wie das konkret aussehen kann, aus dem, was wir so erleben im Kinderwerk oder was ich gehört habe. Keine Sorge, das sind ganz normale Christen, so wie wir auch. Und die haben alle ihre Fehler und die machen immer wieder was falsch. Aber sie haben punktuell das gewagt, übers Wasser zu gehen und haben Gott dabei erlebt. Und das möchte ich euch beispielhaft zeigen. Es gibt noch viel mehr, aber ein paar Beispiele. Also, ich arbeite beim Kinderwerk Lima. Das ist ein international tätiges Kinderhilfswerk und es ist eine ganz normale Gemeinde gewesen in Heidenheim Ende der 60er Jahre. Und die haben gehört von diesen armen Kindern in Südamerika, die im Elend leben, wirklich wie Tiere. Und die haben gesagt, wir möchten da was tun. Und die ersten, die da nach Südamerika gereist sind, um dort die Arbeit aufzubauen, es sollte eine Kindertagesstätte für 21 Kinder gemacht werden. Für diese Kinder im Elendsviertel, mitten im Elendsviertel. Die sind damals mit dem Schiff gefahren. Man ist damals noch nicht geflogen. War vielleicht zu teuer oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die 3 Wochen mit dem Schiff unterwegs. Und die haben wirklich die Zelte abgebrochen und haben sich herausfordern lassen, dort was zu tun. Und ich finde es so spannend und für mich sind es so große Vorbilder, dass sie das gewagt haben und das wirklich gemacht haben. Die haben irre Dinge erlebt. Jetzt, 57 Jahre später, arbeiten wir in Südamerika, in Peru und in Paraguay und in Burundi in Afrika. Es gibt 7 Schulzentren, das ist jetzt das, wo alles begann, damals in Lima. Und wir haben 5.500 Kinder an unseren Schulen vom Kindergarten. Die kommen mit 3 Jahren in den Kindergarten, bis sie dann hoffentlich mit 17 oder 18 Jahren, je nach Land, die Schule verlassen. Das ist, mit 21 Kindern hat das begonnen. Das ist wirklich gesegnet worden, dieser Mut, den die damals hatten. Und es war auch nicht immer klar, ob das funktioniert. Die haben gesagt, sie haben es einfach mal begonnen, aber sie wussten gar nicht genau, was sie da tun. Aber es wurde gesegnet, wirklich krass. Es gibt da noch so viele Kinder in diesen Elendsvierteln, deswegen wurde auch eine Kinderspeisung begonnen. Es gibt eine Arbeit für Teenagermütter, Berufsqualifikation, Sozialarbeit und alles, was wir tun, hat die Basis im Glauben. An unserer Schule arbeiten Pastoren, die nichts anderes tun, als sich um diese Kinder und ihre Familien zu kümmern. Wenn es mal wieder Schläge gegeben hat vom Ehemann oder vom Lebenspartner, die sind da oft nicht verheiratet, oder wenn sie einfach Alkoholprobleme haben oder Drogenprobleme oder wenn jemand krank ist und so. Da gibt es so viel zu tun und ohne Glauben geht es nicht. Mitarbeiter von uns werden immer wieder in Schwierigkeiten kommen, sind sie auch gekommen, sind überfallen worden oder werden ausgeraubt. Es ist eine ganz schwierige Arbeit dort in diesen Elendsvierteln mit Riesenkriminalität und Drogenproblemen. Wenn man da arbeitet unter diesen Menschen, das hat so viele Herausforderungen, das geht gar nicht ohne Glaube. Wir hätten längst aufgegeben, wenn wir nicht wüssten, das ist unser Auftrag von Gott. Die Menschen leben so und es war schon immer schwierig, dort zu helfen. Und als dann Corona kam, wurde es noch schwieriger. Der Staat hat alles zugemacht, alle Schulen zugemacht. Man durfte keine Kinderspeisung mehr machen, damit sich niemand ansteckt. Die Senioren und Kinder wurden zu Hause eingesperrt. Es durfte niemand mehr die Behausung verlassen, egal wie arm die waren. Die müssten alle zu Hause bleiben über Wochen. Und es wurde verboten, dort zu helfen. Alle Hilfsorganisationen haben sich zurückgezogen. Und wir haben auch nicht gewusst, was jetzt passiert. Das war an der Anfang der Corona-Zeit, hat niemand gewusst damals, wie schlimm dieses Virus wirklich ist und wie tödlich. Es sind am Anfang ja sehr viele gestorben, das war eine Riesenpanik. Und in Peru war das noch schlimmer. Dort sind nämlich die Todesraten noch viel höher gewesen wie in Deutschland, aber es leben nur halb so viele Menschen in Peru wie in Deutschland. Und die hatten viel mehr Tote. Und es war eine riesige Panik. Und wir haben dann zu unseren Mitarbeitern gesagt, zu den Europäischen, da waren 5 Leute damals dort, ihr dürft nach Hause kommen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht das Risiko auf euch nehmen. Da haben die gesagt, wenn wir jetzt gehen, wo sie uns am nötigsten brauchen, das können wir doch nicht machen, wir bleiben. Ich habe das bewundert. Und dann ging es darum, wie helfen wir jetzt? Wir dürfen ja nicht in die Elendsviertel offiziell. Und sie haben gebetet und haben gesagt, wir haben Angst, aber wir möchten die nicht im Stich lassen. Und die peruanischen Mitarbeiter, die haben sich ausstaffiert, alles was ging, mit Schilden und Masken und Schutzanzügen und haben ihre Pakete gepackt und sind in diese Elendsviertel, in die Hütten und haben den Menschen nicht nur Essen gebracht, sondern auch Gutes. Gute Nachrichten. Sie haben mit ihnen gebetet. Sie waren für sie da. Das war so wichtig. Das war wie übers Wasser gehen. Man wusste nicht, ob es geht, ob man nicht selber untergeht, aber sie wussten, das ist ihr Auftrag und sie haben erlebt, es funktioniert. Das bewundere ich. In Burundi arbeiten wir mit einer Organisation zusammen, die nennt sich Harvest. Das war früher eine Studentenbewegung, ähnlich wie die Studentenmission Deutschlands, also Christen, die an der Uni waren, die haben sich organisiert und die sind inzwischen aus der Uni raus, viele, und die haben diesen Verein Harvest gegründet, haben aber immer noch an der Uni ihre Arbeit. Und die machen Folgendes, die machen jedes Jahr einmal so ein Treffen mit allen, die zu diesen Harvest-Clubs gehören. Und da wird Bibel gelesen, wird gebetet, wird Gottesdienst gefeiert, wird Lobpreis gemacht. Und dann gehen sie in kleinen Gruppen ins ganze Land, in alle Dörfer, die sie erreichen können, in die Städte und schauen, wo die Not ist. Sie gehen in die Krankenhäuser, gucken, wo die Kranken sind und arbeiten einfach mit, wo man sie lässt. Wollen Gutes tun. Und was sie auch tun, sie verkünden das Evangelium. Bisschen so wie in der Apostelgeschichte. Lesen wir ja, wie die Apostel losgezogen sind und den Menschen die gute Botschaft weitergegeben haben. Das machen die in Burundi auch. Das finde ich richtig stark. Und dann gibt es jedes Jahr einen Bericht, was sie alles erlebt haben. Und das solltet ihr mal lesen. Das ist unglaublich, was da passiert alles. Eine Sache, das ist eine der krassesten Dinge, die je berichtet wurden. Sie waren wieder in so einem Dorf, die Menschen haben zugehört, manche skeptisch, manche aggressiv, manche waren offen. Und dann haben sie gesagt, ihr mit eurem Jesus und eurem Gott, ihr könnt uns viel erzählen. Bei uns im Dorf lebt der ist gelähmt, der kann nicht gehen. Wenn euer Gott wirklich so groß ist und so stark, dann soll er den doch gesund machen. So, die Christen dort, die sind wie wir. Die waren völlig überfordert. Die haben gesagt, ja, wir können den doch nicht gesund machen. Wie soll das gehen? Aber dann haben sie gesagt, okay, aber Gott kann's ja. Jetzt, wir beten einfach für den und dann schauen wir mal, was passiert. Dann sind sie zu dem hin, haben ihm die Hände aufgelegt, haben für ihn gebetet und er ist gesund geworden. Das ist belegt. Der Mensch konnte gehen. Er wurde gesund. Und es hat die echt umgehauen. Also nicht nur die, die vorher nicht gläubig waren, sondern auch die Christen selber. Die waren alle, das hat alle umgehauen. Blöderweise sind nicht alle im Dorf dann zum Glauben gekommen. Das hat ihnen nicht gereicht. Ich weiß nicht, was man noch braucht. Aber viele haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Das ist unfassbar, wenn man sich erlebt. Und er tut die Wunder, wenn wir uns aufs Wasser begeben. Wir müssen rausgehen, wir müssen uns herausfordern lassen. Und er ist dabei, anders geht's nicht. Menschen in den Elendsvierteln, wir haben unzählige getroffen, die waren Alkoholiker vorher, sind zum Glauben gekommen und wurden frei von der Sucht. Da war kein Therapeut da, es wäre eigentlich nötig. Aber Gott hat es ihnen so geschenkt. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Der tut heute noch Wunder, genauso wie damals. In diesen Vierteln, unter diesen Menschen. Da bewegt sich wirklich was. Und wir wollen das weiter fordern. Unsere Arbeit geht weiter durch gute Bildung. Das gehört auch dazu für uns, dass wir den Kindern und Jugendlichen auch eine berufliche Qualifikation geben und ein Allgemeinwissen. Und dann sind es so Kinder wie Sie hier oder der Nikolas, die kommen mit 3 Jahren und die dürfen dann die ganze Zeit in der Schule sein. Hoffentlich bleiben sie auch. Manche gehen früher, weil die Eltern wegziehen oder aus anderen Gründen. Und wenn sie es dann geschafft haben, dann wird echt ein großes Fest gefeiert. Gracias, sagen die Kinder. Viele wissen, was das für eine große Chance für sie ist. Und das Größte ist, dass wir ihnen hoffentlich die Chance geboten haben, dass sie Jesus kennenlernen konnten und mit ihm dann unterwegs sind, ihr Leben lang. Das ist das, wie wir arbeiten im Kinderwerk. Und es ist so schön zu sehen, wie Gott da am Wirken ist. Ja, Gott ist wirklich da. Und das ist das, was auch für uns zählt. Wir können mit ihm leben. Und er fordert uns heraus, immer wieder. Aber er ist mitten dabei. Und wenn es schief geht, zieht er uns raus. Und das ist großartig. Zu diesem Leben sind wir alle eingeladen. Amen.